Episode 8 – Höhere Zustände. Die südliche Nacht senkte sich schnell über das Küstendorf und brachte die willkommene Kühle mit sich. Der orangefarbene Sonnenuntergang überzog den Himmel mit hellen Farbflecken und vermischte sich mit dem mysteriösen Blau der Dämmerung. Aber bald ging die Sonne unter den Horizont und zog eine dunkel schimmernde Materie über den Himmel. Sobald man den Kopf hob und in das mit kahlem Licht flackernde Universum blickte, raubte es einem sofort den Atem. Eva, eine kleine Schülerin mit weichen Gesichtszügen und einer Stupsnase, erstarrte unwillkürlich und bewunderte die bodenlose Tiefe des Weltraums. Die entfernten Punkte der Sterne bildeten Sternbilder und lösten sich wieder in Hunderte, Tausende von Lichtern auf. Das Mädchen fühlte sich plötzlich wie ein kleiner, aber fester Bestandteil des unendlichen, von vibrierenden Energiewellen durchdrungenen Raums. In all dem war erstaunliche Schönheit und Harmonie zu spüren. Eva spürte plötzlich eine frische Meeresbrise auf ihrer Haut, hörte das Plätschern der Brandung, obwohl der Strand mindestens 200 Meter von ihr entfernt war. Aber jetzt war die Entfernung nicht wichtig. Für einen Moment verwandelte sich das Mädchen zu einer Meereswelle und gleichzeitig zu einem Sandkorn am Ufer, das von der unsichtbaren Kraft der Flut angehoben, auf dem Wellenkamm mitgeschleppt und mit Mühe ans Ufer zurückgeschleudert wurde. Sie war das Licht ferner Sterne und gleichzeitig die Reflexionen eines Feuers und ein Schatten, der an der Wand tanzte. Sie fühlte sich wie ein Teilchen Gottes, spürte die bedingungslose Liebe, die alles Seiende durchdringt, und wurde von einer Welle von so starken Emotionen überwältigt, dass ihr die Tränen in die Augen stiegen. Der Mann der Schriften sah die Schülerin an, bemerkte sofort ihren Zustand und lächelte väterlich. Er stand in der Nähe der Laube, die von einem Weinstock umrankt war, und betrachtete nachdenklich das Feuer. Die anderen Schüler befanden sich in der Nähe und bildeten einen Kreis. »Lieber Lehrer, warum weinen wir, wenn wir höhere Emotionen erleben?«, fragte Eva und tupfte sich hastig mit dem Handrücken über die Augen, als würde sie sich ihrer Tränen schämen. »Wenn Emotionen unsere Seele berühren, tauchen oft Tränen auf. Aber das ist gut. Du musst die Tränen nicht unterdrücken.«
»Wirklich?«, fragte das Mädchen mit aufrichtiger Überraschung. »Aber ich dachte, dass Tränen unsere Trauer, Entmutigung und negativen Gefühle widerspiegeln, dass wenn man weint, es bedeutet, dass du deine Schwäche zeigst.«
»Die Gesellschaft hat uns gelehrt, dass Weinen schlecht und beschämend ist«, erklärte der Weise ruhig. »Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Wenn unsere Seele von einer hohen Emotion berührt wird, dann darf und muss man sogar weinen. Es ist gut, denn wenn wir weinen, bedeutet es, dass eine Reinigung im Gange ist, die die Seele von Negativität befreien wird.«
»Es stellt sich heraus, wenn eine Emotion dich überwältigt, sie sich nicht in dir festhalten kann und in Tränen ausbricht?«, fragte Eva.
»Ja, das stimmt«, bestätigte der Lehrer. »Es gibt einen Zusammenhang zwischen Tränen und starken Emotionen, und es spielt keine Rolle, ob sie positiv oder negativ sind.« Als er den Blick über die Schüler in der Nähe schweifen ließ, ließ er ihn auf eine andere Schülerin fallen, die sich leicht vorbeugte und den Wunsch zeigte, ihre Frage zu stellen. Sie war das genaue Gegenteil von Eva, eine große, strenge Blondine mit hohen Wangenknochen und einem aristokratischen Profil.
»Bei einem der Seminare habe ich gehört, dass die andere Seite des Grolls Glückseligkeit ist«, begann sie. »Bedeutet das, dass man sich um Glückseligkeit bemühen muss, um Groll zu beseitigen?«
»Ja, Tatjana, alle negativen Emotionen haben eine Kehrseite«, nickte der Mann der Schriften. »Und es kommt vor, dass sie sich transformieren. Zum Beispiel kann sich Angst in Bewusstsein verwandeln.«
»Aber es passiert nicht einfach so, oder?«, fragte die Schülerin. »Was muss man tun, um diese Transformation zu ermöglichen?«
»Ja, in der Tat nicht einfach so«, nickte der Mann der Schriften. Daran müssen wir arbeiten, also diese negativen Emotionen beobachten. Wir müssen uns dessen bewusst sein, was mit uns passiert. Wenn wir zum Beispiel beleidigt sind, sollten wir sagen, jetzt fühle ich mich beleidigt. Und dann müssen wir unsere Gefühle beobachten, verstehen, wie sie sich verändern. Wenn wir unseren emotionalen Zustand sehr lange beobachten, beginnen wir, uns von diesem Groll zu entfernen. Gleichzeitig hören wir auf, uns selbst und unsere Gefühle zu identifizieren, und die Energie negativer Emotionen verändert ihre Eigenschaft. So entsteht Glückseligkeit.
»Ist das bei jeder negativen Emotion der Fall?«, fragte der braunäugige dünne Kerl und warf eine weitere Portion trockener Äste ins Feuer.
»Richtig, wenn wir sie beobachten, wenn wir uns nicht damit identifizieren, beginnt sie ihre Eigenschaft zu verändern und verwandelt sich in ihr Gegenteil, in eine höhere Emotion.«
Nachdem er die Bestätigung des Weisen erhalten hatte, nickte der Kerl zufrieden und richtete mit einem großen Stock das brennende Reisig. Sofort schossen helle Funkenschweifen in die Höhe.
»Lieber Lehrer«, sprach er erneut, konzentrierte sich auf seine Frage und wandte sich mit Respekt und Ehrfurcht an den Weisen. »Ich habe gesehen, dass Umkehr am besten nach der Meditation erreicht wird, da es keine hektischen Gedanken gibt, die normalerweise ablenken. Daran erinnere ich mich, wer ich wirklich bin, aber ich frage mich, warum? Höhere Emotionen sind schließlich nur Emotionen. Warum wirkt sich Meditation so auf die Umkehr aus?«
»Wenn ein Mensch viel Aufhebens macht, wie kann er höhere Emotionen erleben?« stellte der Lehrer eine Gegenfrage, und nachdem er einige Sekunden geschwiegen hatte, begann er, sie selbst zu beantworten. »Zuerst muss man zur Ruhe kommen. Und erst wenn ein Mensch es tut, kann er irgendwelche Emotionen in sich hervorrufen. Und wenn er herumeilt, dies und das hinterherjagt, fällt es ihm schwer, sich einzustellen. Jede Einstellung beginnt mit Ruhe.«
»Lehrer, Sie sprachen von einem Zustand reiner Selbstlosigkeit«, sagte eine andere Schülerin, eine Frau mittleren Alters mit strengem Gesicht und kurzen blonden Haaren, die zu einem niedrigen Pferdeschwanz zusammengebunden waren. »Wie lernt man diesen Zustand? Wie kann man es in sich selbst gegenüber Menschen erwecken?«
»Man muss sich überlegen, wozu diese Selbstlosigkeit gut ist«, antwortete der Mann der Schriften und sah die Schülerin aufmerksam an, als wolle er durch ihre Augen tief in ihre Seele blicken, sie mit der Wärme seines Blicks berühren und das göttliche Licht der allumfassenden Liebe im Inneren entfachen. »Irina, verstehst du, warum du das brauchst?«
Unter dem Blick des Lehrers veränderte sich das Gesicht der Frau, begann von innen heraus zu leuchten. »Wenn es keine Selbstlosigkeit gibt, werde ich im selben Zustand bleiben. Ich werde mich immer weiter verschlechtern«, sagte Irina, ohne den Mann der Schriften aus den Augen zu lassen. »Ich brauche Selbstlosigkeit. Ich weiß, dass ich strenger mit mir selbst sein und eifriger sein sollte.« Der Lehrer lächelte und nickte.
»Ja, aber um es einfacher zu machen, muss man sich vorstellen, wie es den Menschen helfen wird. Was kann deine Selbstlosigkeit ihnen geben? Dieses Bild ist sehr hilfreich. Es weckt in uns die richtige Emotion. Dann können wir handeln. Vieles hängt von unserer Einstellung ab. Das Wichtigste, was man verstehen muss, ist die Einstellung.« Der Weise betonte dieses Wort und hielt inne, um sicherzustellen, dass die Schülerin seine Worte richtig verstanden hatte. »Wenn es eine Einstellung gibt, dann gibt es auch richtiges Handeln.«
Licht des Verstehens blitzte in Irinas Augen auf. »Das heißt, wenn wir einfach anfangen, automatisch ohne jegliche Einstellung zu handeln, bleiben wir dann im selben Zustand?« fragte sie.
»Ja«, antwortete der Weise eindeutig. »Daher muss man sich morgens einstellen, täglich, sich vorstellen, wie selbstlos und aktiv wir heute sein werden, dass wir alles schaffen werden, dass wir mit allem fertig werden. Dann wird alles klappen.«
Irina sah den Weisen voller Dankbarkeit an
und es wurde klar, dass sie bereits auf gute Taten, Aktivität und Schöpfung eingestellt war. Zwischenzeitlich wurde bereits eine weitere Frage gestellt.
»Lehrer, sagen Sie, wie man sich ständig weiterentwickelt?« fragte ein sehr junges, schwarzhaariges Mädchen.
»Mit jedem Seminar spüre ich, dass ich neues Wissen begreife, dass ich besser werde, mich selbst besser verstehe. Aber nach 2 Wochen beginnt alles wieder in das alte Bild von mir abzurutschen.«
»Gute Frage, Alina«, sagte der Mann der Schriften.
»Die Tatsache, dass du es spürst, ist bereits ein großer Schritt nach vorne. Es liegt in der Natur des Menschen, faul zu sein, sich gehen zu lassen. Und wenn er sich entspannt, beginnt er, in das alte Muster zurückzukehren. Um dies zu verhindern, muss man sich ständig anstrengen. Jede noch so kleine Anstrengung macht uns perfekter, hilft uns, uns weiterzuentwickeln.« Die Stimme des Lehrers klang gleichmäßig und wohlwollend. In ihm lag eine ruhige Zuversicht, die für die Schüler so notwendige Kraft. Sie hörten ihm mit angehaltenem Atem zu, aus Angst, ein Wort zu verpassen.
»Es ist eine kleine Stufe, auf der wir nach oben gehen. Wenn wir uns nicht anstrengen und uns nicht richtig einstellen, entwickeln wir uns nicht, sondern beginnen, uns zu verschlechtern. Es sind unsere bewussten Bemühungen, die beginnen, den Willen zu entwickeln.«
»Lehrer, was hilft, die Verbindung mit den Lehrern auf dem Spirituellen aufrechtzuerhalten?« fragte ein intelligent aussehender Mann mit gepflegter Brille.
»Immerhin ist der Prozess des Erwachens, Sterbens, Geborenwerdens schmerzhaft. Nicht jeder kann es aushalten. Es ist beängstigend, diese Verbindung zu verlieren.«
Er sprach abrupt, verstummte hin und wieder und versuchte, den Kern seiner Frage so genau wie möglich wiederzugeben.
»Ja, Maxim, du hast recht. Es ist sehr schwierig. Es ist beängstigend für einen Menschen, sich anzustrengen«, antwortete der Mann der Schriften. »Er will sich nicht entwickeln. Die alten Teile des Ich neigen dazu, auf die alte Weise zu leben. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich selbst zu helfen. Sich zu versprechen, ich werde nichts essen, bis ich zum Beispiel eine Meditation oder Praxis mache. Es wird schon hilfreich sein. Dann wird der faule Teil unseres Ich anfangen, sich hin und her zu werfen. Es wird ihm unangenehm sein, Essen zu verweigern. Und so bekommen wir die Energie, um etwas zu tun.«
»Welche anderen Möglichkeiten gibt es?« fragte derselbe Schüler. »Soweit ich es verstehe, kann man sich selbst verschiedene Gelübde ablegen. Welche funktionieren besser?«
»Man muss die richtigen Schlüssel für sich finden. Sich fragen, was macht mich an? Was hilft mir, den richtigen höheren Zustand zu erreichen? Man kann sich selbst verschiedene Gelübde ablegen und sagen, bis ich das tue, werde ich nichts essen und trinken. Ich werde auf etwas sehr Schönes verzichten. Und dann werden wir schon die Kraft haben, es zu tun, die Kraft, uns selbst zu besiegen. Unser instinktives Zentrum ist träge. Es will uns keine Energie geben. Im Gegenteil, es will sie sparen. Aber nachdem es nichts gegessen hat und kam es sofort in Bewegung, Energie und Aktivität tauchten sofort auf.«
»Danke, Lehrer«, sagte Maxim mit aufrichtiger Dankbarkeit. »Jetzt ist vieles klarer geworden.« Er trat ein wenig zurück und erlaubte anderen zu sprechen und weitere Fragen zu stellen.
»Wie sonst kann man höhere Zustände erfahren?« fragte Eva plötzlich.
»Auf verschiedene Weise«, antwortete der Mann der Schriften und begann nach einer Pause aufzuzählen. »Zum Beispiel göttliche Gesänge singen, beten, passende Musik hören, Praktiken machen, gute Taten vollbringen, die Natur betrachten, Orte der Kraft besuchen. Dann werden wir die Kraft haben, die negativen Teile unseres Ich zu besiegen.«
Der Lehrer schwieg eine Weile, um den Schülern Zeit zu geben, dieses Wissen wahrzunehmen, es zu begreifen, es durch sich hindurchfließen zu lassen.
»Man kann auch göttliche Gedichte lesen«, sagte der Mann der Schriften,
und alle Anwesenden spitzten wieder die Ohren zu, in Vorfreude auf eine weitere spirituelle Erfahrung. Und dann sprach der Lehrer wieder, ausdrucksstark und prägnant. Mit jeder neuen Strophe klang seine Stimme lauter, die reine Energie von Licht, Liebe, göttlicher Gnade vibrierte darin. Tage verfliegen, das Leben geht zu Ende. Was stehst du denn? Gehst du nicht zum Schöpfer? Und warum zitterst du vor Angst? Und, berauscht vor Wünschen, tadelst das Schicksal. Das blaue Meer, lass nicht bei Sonnenuntergang deine Wellen trinken. Die herumstehenden Schneeberge, schaut in die Ferne, wo mein Freund wohnt. Wie verlassen ist die Welt, nur ich alleine, stehe in der Stille und löse mich darin auf. Alles, was ich liebe, wird wie Rauch vorbeigetrieben. Heute Morgen wird alles in Flammen aufgehen. Alles wird in Flammen der Morgengrauen aufgehen. Was wird den Tag wecken, in dem die Dunkelheit vertrieben wird? Was werde ich im Gebet dem Herrn sagen? Mit kalten Klängen geht der Regen zur Krönung. Der Schnee versilbert die Luft und fällt ins Wasser. So auch dein Leben, sterblicher Mensch. Egal wie lange du schwebst, du wirst verschlungen sein. Was schweigst du denn, als seist du unschuldig an all dem? Wenn du sprichst, dann sag, warum? Ich bitte dich, mir zu sagen, mir zu zeigen, von wem. Erzähl mir, von wem werde ich gerettet?
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen. Dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.